Sein Telefon, bemerkte Helene, schimmerte golden und ließ sich zusammenklappen, war also definitiv kein Volkstelefon. Vermutlich handelte es sich um eines der Luxusmodelle, die Siemens kurz vor Ausbruch des Krieges auf den Markt gebracht hatte. Und so warteten sie, saßen da, starrten ins Leere, ließen die Zeit verstreichen. Kirs zündete sich eine seiner unvermeidlichen Overstolz an, Adamek kaute auf dem Knöchel seines rechten Daumens herum, Letzke zwirbelte die Enden seines albernen Oberlippenbärtchens. Himmler zog sich mit seinem Adjutanten in den Hintergrund des Saals zurück und erteilte ihm leise ein paar Anweisungen. Dann, während der maschinenhaft wirkende SS-Mann aus dem Saal schlüpfte, kehrte er zu seinem Stuhl zurück und ließ sich geräuschvoll wieder hineinfallen. Endlich, nach 100 Jahren, wie es Helene vorkam, klingelte das Telefon des Reichsführers wieder.
»Ja«,
bellte er ungeduldig, lauschte. Am anderen Ende der Leitung war Geschrei zu hören, dann die Stimme des SS-Mannes in Amsterdam.
»Wir haben mehrere Personen gefunden, die sich in einem Versteck illegal aufgehalten haben. Alle verhaften«, befahl Himmler mit schnarrender Stimme. »Personalien feststellen. Zu Befehl, Reichsführer!«
Eine Weile hörte man herrisches Gebrüll, das Schluchzen von Frauen, das Weinen von Kindern, alles weit fort, fast nur zu erahnen. Dann meldete sich der Sturmbahnführer wieder.
»Wir haben in den verborgenen Räumlichkeiten insgesamt 8 Personen vorgefunden, alles Juden. Nach vorläufigen Erkenntnissen handelt es sich um Otto Frank, seine Ehefrau Edith Frank und die beiden Kinder Margot und Anne Frank, ferner um Hermann van Pels, seine Ehefrau Auguste van Pels und der Sohn Peter van Pels, sowie einen Fritz Pfeffer.«
8 Juden. Adamek gestattete sich ein triumphierendes Lächeln. Damit sollten sie die Nützlichkeit des NSA zu Genüge unter Beweis gestellt haben.
»Bei einem der Mädchen«, fuhr der SS-Mann fort, »haben wir ein Tagebuch sichergestellt. Sollen wir es zwecks Auswertung weiterleiten?«
Himmler verzog angewidert das Gesicht.
»Nein, vernichten Sie es. Nicht, dass es auf irgendwelchen Wegen unseren Feinden in die Hände fällt und zur Propaganda gegen uns benutzt wird.« »Zu Befehl, Reichsführer!«
Man hörte, wie er nach hinten rief,
»Schulze, verbrennen Sie es! Ja, sofort!« »Die gefassten Juden sind unverzüglich nach Auschwitz zu überstellen«, ordnete Himmler an, »und alle, die an dem Komplott beteiligt waren, sie verborgen zu halten, sind zu verhaften. Zu Befehl, Reichsführer!«
Himmler gab Dobryschowski einen Wink, das Kabel betreffend. »Das genügt jetzt. Alles Weitere geht seinen Gang, auch ohne uns.« Während Dobryschowski sein Telefon wieder absteckte, ging Himmler unruhig auf und ab, offensichtlich noch ganz unter dem Eindruck dessen, was sie alle gerade miterlebt hatten. Keiner sagte ein Wort. Zweifellos war es nicht ratsam, die Gedankengänge des Reichsführers zu unterbrechen. »Dass unser Vaterland«, begann Himmler schließlich, »jenen unglückseligen Krieg 1417 am Ende so schmählich verloren hat, lag, wie wir heute wissen, nicht daran, dass die deutschen Soldaten versagt hätten, denn das haben sie nicht. Nein, der Krieg ging verloren, weil man der Wehrmacht in den Rücken gefallen ist. Verräterische Elemente in der Heimat, angestachelt und geleitet vom Weltjudentum. Das deutsche Volk wäre von seiner Substanz her unbesiegbar gewesen, hätte es nicht den Fehler gemacht, allzu lange Zeit Schädlinge unter sich zu dulden, die ihm heimtückisch alle Kraft und alle Moral aussaugen. Die Juden wissen genau, dass es eine natürliche Feindschaft zwischen ihnen und dem arischen Volk gibt. Eine Feindschaft, die unweigerlich ausgetragen werden muss, in einem Kampf, den nur eines der beiden Völker überleben kann. Dieser Kampf, meine Herren, findet jetzt statt, in diesem Moment. Und der Arier darf ihn nicht verlieren, denn das wäre gleichbedeutend mit dem Verderben für die gesamte Menschheit, deren Kulturträger er ist.« Er blieb vor dem Tisch stehen, auf dem sein Telefon lag, nahm es auf.
»Wir sind im Osten in einer gefährlichen Situation, das wissen Sie. Unser Schicksal steht auf Messerschneide. Doch es wäre ein Fehler, zu glauben, es würde sich nur durch die Zahl der Panzerdivisionen entscheiden, die uns zur Verfügung stehen. Das ist nur die äußerliche Seite unseres Kampfes. Dieser Krieg hat aber auch eine Front im Inneren, die genauso wichtig, genauso entscheidend ist wie die Front im Osten. Und diese Front gilt unserer Befreiung von den Juden. Es muss uns gelingen, das deutsche Volk vollständig und restlos von den Juden und ihrem verderblichen, zersetzenden, blutsaugerischen Einfluss zu befreien. Nur wenn dies gelingt, werden wir am Ende auch siegen.«
Er steckte das Telefon ein, sah sie der Reihe nach an.
»Ich gestehe, dass ich mit Vorbehalten hierher gekommen bin«, sagte er. »Ich habe erwartet, ein unnützes Überbleibsel jener elenden Republik vorzufinden, die den endgültigen Untergang des deutschen Volkes herbeigeführt hätte, wäre nicht der Führer im entscheidenden Moment auf den Plan getreten. Doch,
Meine Herren, es ist Ihnen gelungen, mich zu überzeugen. Ich sehe nun, dass auch Sie hier an einer Front kämpfen, die der auf dem Felde an Bedeutung nicht nachsteht. Ja, mir scheint, die Grausamkeit und Schärfe der Daten übertrifft die des Stahls noch bei weitem. Was ich heute hier bei Ihnen gesehen habe, gibt mir die Gewissheit, dass von nun an niemand mehr vor uns sicher sein wird. Niemand und nirgends. Meine Herren, Sie tragen dazu bei, dass wir ein Reich errichten, in dem abweichende, schädliche Denkweisen einfach nicht mehr existieren. Unsere Macht wird absolut sein, in einem nie zuvor gekannten Sinne. Sie geleiteten den Reichsführer und seine Entourage wieder zu den Autos, alle bis auf Adamek, und sahen den schwarzen Wagen nach, wie sie gelassen wieder von dannen rollten. Kaum waren sie verschwunden, entlud sich die Anspannung, die sie erfüllt hatte, in Gelächter und Schulterklopfen. Sie hatten es geschafft, geschafft, geschafft! Ihr Plan hatte funktioniert. Das NSA würde bleiben, was es war. Auch Helene bekam Lob ab. Wie gut sie das gemacht hatte. Und alles so schnell und prompt und ohne einen einzigen Fehler. Sogar die Völkers rang sich zu so etwas wie einem Wort der Anerkennung durch. Doch auch das hörte Helene kaum. Sie nickte nur. Spürte, wie ihr Gesicht das Lächeln produzierte, das alle zu sehen erwarteten, relativierte das Lob, wie es sich gehörte, denn hatten sie nicht alle Anteil daran? All das tat sie ganz automatisch, musste gar nicht nachdenken, ihre gute Erziehung ließ sie genau wissen, was zu sagen und was zu tun war. Anders wäre es nicht gegangen, nicht, wenn sie hätte darüber nachdenken müssen. Denn alles, was sie denken konnte, war, dass sie gerade dazu beigetragen hatte, den Mann, den sie liebte, wie nichts anderes auf der Welt, dem sicheren Tod zu überantworten.